D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Europa durchlebt stürmische Zeiten. Die jungen Leute protestieren auf den Straßen Europas gegen ein Wirtschaftssystem, in dem sich der Eindruck aufdrängt, dass anonyme Ratingagenturen in New York mächtiger seien als demokratisch gewählte Parlamente und Regierungen. Das führt zur Vertrauenskrise in die Politik und die nationalen und europäischen Institutionen. Diese Vertrauenskrise bedroht auch den Glauben an das europäische Projekt. Zum ersten Mal seit der Gründung wird ein Scheitern der Europäischen Union ein realistisches Szenario.
Was wir da gerade gehört haben, das waren Ausschnitte aus der Rede, die Martin Schulz gehalten hat, als er im Januar 2012 Präsident des Europäischen Parlaments geworden ist. Das heißt, Präsident des einzigen direkt gewählten Organs der Europäischen Union. Und er zeichnet da ein ziemlich düsteres Bild und übermalt das dann noch dunkler, wenn er von der, ich zitiere nochmal, parlamentarisch unzureichend legitimierten Politik Europas spricht. Jetzt ist Martin Schulz nicht der Einzige und auch nicht der Erste, der diesen Mangel an Legitimation, dieses Demokratiedefizit kritisiert. Er hat es eben nur jüngst sehr drastisch auf den Punkt gebracht. Aber diese Kritik wird schon jahrelang geäußert, und zwar von einer ziemlich breiten Front aus Wissenschaft, Politik und der Öffentlichkeit. Die Finanzkrise hat das Problem nun allerdings deutlicher als je zuvor auf die Agenda gebracht. Der Flensburger Sozialwissenschaftler Hauke Brunkhorst geht im heutigen Vortrag den Ursachen dieses Legitimationsproblems auf den Grund. Andere kritische Stimmen suchen die zum Beispiel im Fehlen einer europäischen Öffentlichkeit oder, wie Martin Schulz eben, einem schwachen Parlament. Brunkhorst hatte einen anderen Schwerpunkt. Er sieht den Kern des Problems darin, ziemlich stark zusammengefasst, dass technische Politik, wie er es nennt, das Politische in Europa verdrängt habe. Und das habe schon mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften angefangen. Und genau da, nämlich mit der Gründung, beginnt gleich auch sein Vortrag. Den hat er übrigens, so viel noch vorweg, am 1. Februar 2012 gehalten. Und zwar im Rahmen der CIF-Konferenz 2012, also der Jahrestagung des Zentrums für interdisziplinäre Forschung der Uni Bielefeld. Und die ging der Frage nach, hat Demokratie eine Zukunft? Alle Vorträge dieser Reihe finden Sie auf unserer Homepage dradiowissen.de. Und jetzt hören wir also Hauke Brunkhorst mit seinem Tagungsbeitrag Demokratie in der europäischen Krise.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung nach Bielefeld. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaften in Paris 1951 und Rom 1957 geht auf einen politischen Impuls zurück. Alle Staaten, die sich 1951 und 1957 zu den ersten europäischen Gemeinschaften zusammengeschlossen haben, sind nach 1945 durch neue Verfassungen neu gegründet worden. Die neuen Verfassungen der Gründungsmitglieder orientierten sich nicht nur in ähnlicher Weise an egalitärer Menschenwürde und universellen Menschenrechten, konstituierten die nationale Gesellschaft als soziale Massendemokratie und den von ihnen hervorgebrachten Staat als international rechtlich offenen Staat, also waren sehr grundlegend verschieden von den auch schon in einigen Fällen demokratischen Vorkriegsverfassungen. Sie erklärten darüber hinaus jedoch auch ihren ausdrücklichen Willen zur europäischen Einigung, was oft vergessen wird. Die Gründungsverträge führten deshalb lediglich die Verfassungsprinzipien der Gründungsnationen zu einem höherstufigen Constitutional Moment zusammen, um die von vornherein supranational organisierten Gemeinschaften, wie Menendez und Fossum gezeigt haben, als Vereinigungsprojekt eines demokratischen Europa zu begründen. Damit waren die europäischen Gemeinschaften durch eine Art sekundären revolutionären Gründungsakt, der sich direkt aus der verfassungsgebenden Gewalt der neu konstituierten Gründungsnationen herleitete und nicht nur aus der verfassungsrechtlich unverbindlichen völkerrechtlichen Verbindung ihrer Staaten, waren sie also durch einen solchen verfassungsgebenden Akt legitimiert. Mit der, also einen synthetischen verfassungsgebenden Akt, Mit der Rückbindung der Unionsverträge an die verfassungsgebende Gewalt der Völker sind von vornherein die Völker und nicht die Staaten, durch deren Organe sie in den Vertragsverhandlungen vertreten wurden, in einem viel stärkeren Sinn die Herren der Verträge als in einem gewöhnlichen intergouvernementalen Vertrag. Das hat übrigens, dieser Unterschied zwischen Völkerbund und Staatenbund ist, wie die jüngste Kant-Rezeption gezeigt hat, auch für Kants ewigen Frieden ganz zentral. Ja, und ist ein systematisch wesentlicher Unterschied. Die Völker konstituieren sich im Vertragsabschluss nicht nur zu einem Staatenbund oder Staatenverbund, sondern zu einem Völkerbund. Also nicht nur als Gemeinschaft demokratischer Staaten, sondern auch als autonome demokratische Gemeinschaft mit einer eigenen parlamentarischen gemeinsamen Versammlung, die es seit 1952 gibt und aus der später das Parlament hervorging. Die Gemeinschaftsverträge waren, weil sie durch die verfassungsgebende Gewalt der Gründungsvölker direkt legitimiert waren, unmittelbarer Ausdruck des jeweils nationalen Verfassungsrechts und die nationalen Verfassungen deshalb mit Vertragsabschluss zu Teilverfassungen der Gemeinschaft geworden. Das entsprach im Übrigen nicht nur dem Pathos und Inhalt der Präambel schon des Pariser Vertrags, sondern auch der dort vollzogenen Vergemeinschaftung des Teils der nationalen Wirtschaft, ohne den dem einzelnen Staat keine nach Vorkriegsverständnis souveräne Außenpolitik mehr möglich war, waren doch Kohle und Stahl 1951 noch unverzichtbar, um selbstständig Kriege zu führen. Zu jener Zeit war die Angst vor einer Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs noch überall in Europa spürbar und man wusste noch, was das bedeutet. Nicht nur die gemeinsame Wirtschafts-, auch die gemeinsame Außenpolitik beginnt 1951 in der neuen Konstellation des Kalten Krieges. Also die Kriegsangst in der Zeit erinnere ich sogar noch als kleines Kind, als meine Mutter hat sich darüber während des Koreakrieges oft auf dem Markt mit anderen Frauen unterhalten. Damals gingen noch nur Frauen auf den Markt. Da erinnere ich einen Satz, diesmal sind wir nicht schuld. Ja. Aber das war sozusagen präsent, die Kriegsangst in der Zeit. Sie können das auch in der Literatur überall finden, bei Hannah Arendt, bei Sartre, wo auch immer. Ja. In zwei Präzedenzfällen, Van Gent und Costa, hat der Europäische Gerichtshof dann 1963 und 1964 in einer stark theologischen Interpretation der Verträge von Rom die damalige Wirtschaftsgemeinschaft als europäische Bürgergemeinschaft verstanden und interpretiert, indem die Verträge subjektive Rechte erzeugt haben, die den einzelnen Individuen nicht nur als Angehörigen ihrer jeweiligen Völker zukommen, sondern nur in ihrer Rolle als Bürger Europas hat sich die ursprüngliche verfassungsgebende Gewalt der Völker Europas in nationale Völker und europäische Bürgerschaft geteilt. Ganz analog übrigens zu der im amerikanischen Verfassung seit Marbury versus Madison üblichen Rede von der geteilten Souveränität. Und inzwischen gibt es da eine ganze Literatur dazu, die jetzt auch Habermas aufgenommen hat in seinem jüngsten Buch. Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs, Miguel Maduro, nennt das heute das Wunder der Unionsbürgerschaft, dass sie einerseits die Bindung an unsere Staaten verstärke, soweit wir deshalb Unionsbürger sind, weil wir Angehörige unserer Staaten sind, uns andererseits jedoch zugleich von ihnen emanzipiert, soweit wir nur mehr Bürger über unsere Staaten hinaus sind. Ende des Zitats. Das Nationale bildet heute mit dem europäischen Verfassungsrecht ein dichtes Kontinuum, das viele Unterschiede, aber keinen Dualismus von nationalem und internationalem Recht mehr kennt, wie ihn das Bundesverfassungsgericht in seinen Europaurteilen regelmäßig unterstellt hat. Unspektakuläre Alltagsroutinen juristischer und politischer Inkrementalismus haben schließlich ein komplexes System gesamteuropäischer Gewaltenteilung geschaffen, das in den nationalen Staatsgewalten mittlerweile fast lückenlos zu einem einzigen großen Organismus integriert ist. Dieser Organismus ist heute schon, wie das tschechische Verfassungsgericht in einem bahnbrechenden Urteil zum Lissabonner Vertrag festgestellt hat, ein einheitliches System demokratischer Legitimation. Insofern ist dem Hegelianismus von Habermas zuzustimmen, dass in den Verträgen an sich schon alles enthalten ist, um eine poststaatliche demokratische Regierung in Europa zu begründen. Man muss das demokratische Europa nur durch immanente Kritik aus der bestehenden Rechtsordnung herausholen, explizit machen und dann auch noch zum Sprechen bringen. Aber das ist das Problem, dass Europa zwar als Union bereits demokratisch verfasst ist, dass das aber niemand weiß. Das Problem ist nicht die inkrementalistische Berufspolitik als solche, der Lobbyist im Hinterzimmer, die vorgeblich riesige Bürokratie, die ja nicht größer ist als die Bielefelder Stadtverwaltung, die technische Apparatur, der öffentlich zugängliche, aber unlesbare Gesetzestext, 500-seitige Verfassungsverträge voller juristischer Tücken und Fallstricke, die nur noch Spezialisten mit Sonderausrüstung erkennen können. Das Problem ist die Reduktion von Politik auf Technik unter Umgehung, Ausschaltung und Manipulation des öffentlichen Meinungskampfes und der öffentlichen Willensbildung. Christoph Möller hat diese Form entpolitisierter Politik treffend als Bypassing der öffentlichen Macht des Volkes und seiner Organe durch Netzwerke informeller Herrschaft bezeichnet. Durch die Reduktion von Politik auf Techniken des Machterhalts wird die demokratische Form der europäischen Integration von vornherein von ihrem demokratischen Inhalt abgetrennt. Kein Wunder, dass dieser sich in sein Gegenteil verkehrt, auf Immigranten eindrischt, in dumpfesten Vorurteile gegen Griechen und Türken, Sinti und Roma mobilisiert und in der Leitung populistischer Führer gegen Europa und die Demokratie zu Felde zieht. Das Parlament kann gehen, Adel und Banken sollen's richten. Als noch alle Welt vom deutschen Verteidigungsminister Gutenberg schwärmte, motivierte dessen hoher Adelstitel sogleich die deutschen Talkshows zur Frage, brauchen wir wieder einen König? Und Frau Illner kam im Dirndl dazu. Und als Lehman, das war nur halb ironisch, und als Lehman Brothers zusammenbrach und auch Herr Ackermann von der Deutschen Bank nicht mehr ein noch aus wusste, fragten sich die Talkshow-Schönheiten, nachdem sie gerade zuvor die Politiker demontiert und durch braun gebrannte Muskelschränke aus der mittelständischen Exportbranche ersetzt hatten, irritiert, auf wen sollen wir jetzt noch hören? So wörtlich übrigens Frau Maischberger. Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Kurz und schlecht, inkrementalistische Politik hat den paradoxen Effekt, dass die Anti-Europa-Parteien zur öffentlich sichtbarsten und stärksten Kraft der Europäischen Union werden oder schon geworden sind. Sie repräsentieren Europas Einheit unter der Parole Schluss mit Europa. Technische Politik sollte man indes nicht verachten. Sie hat einen großen Vorteil. Ihre Ergebnisse sind erwartbar. Sie schafft, das muss man in Bielefeld nicht extra betonen, sie schafft Sicherheit, sie reduziert Komplexität und zwar im legitimen Interesse aller Bürger. Technische Politik ist darauf programmiert, dass Überraschungen ebenso ausbleiben wie in der Flugzeug- und Agrartechnik, die das Fliegen oder die Schweinezucht zuverlässig und erwartbar machen. Deshalb ist das Bypassing der flatterhaften öffentlichen Meinung, der spontanen öffentlichen Selbstbestimmung und der verfassungstreuen öffentlichen Kontrolle das A und O technokratischer Exekutivpolitik. Und wenn es hart auf hart kommt, sagt sie, Not kennt kein Gebot. Technische Politik ist unvermeidlich, aber undemokratisch. Der Bologna-Prozess war exemplarisch. Die größte und tiefgreifendste Hochschulreform, die Europa je erlebt hat und die jene des 19. Jahrhunderts weit in ihren Schatten stellte, hat sich in den Massendemokratien des 21. Jahrhunderts, in denen nicht mehr 1%, sondern 30-40% der Bevölkerung studieren, fast geräuschlos vollzogen. Auf der Basis eines rechtlich gänzlich unverbindlichen Protokolls, auf das sich in trauter Private-Public Partnership die nationalen Exekutivspitzen der Wissenschaftsverwaltung zusammen mit einem Vertreter der Zivilgesellschaft, dem Abgesandten des Bertelsmann-Konzerns, eines schönen Tages in Bologna geeinigt hatten. Und in Parlamentsvorlage zu Schleswig-Holsteins Hochschulgesetz liest man dann, der Bologna-Prozess müsse umgesetzt werden. Parlamentarismus als selbstverschuldete Unmündigkeit. Die Private-Public Partnerships haben ja auch eine nicht ganz undubiose Geschichte, weil sie entstanden sind, die Private-Public Partnerships, im Zuge der protestantischen Reformation, vor allem in England und Holland, mit den East Indian Companies, die Africa Companies, die alle eine eigene Prärogativgewalt neben dem Staat geschaffen haben und darüber die Kolonisierung und den Sklavenhandel organisiert haben. Das heißt also, hier werden sozusagen neue Formen von Quasi-Prärogativen geschaffen. Jedenfalls ist die Gefahr immer sehr groß, eben dieses Bypassing der gewöhnlichen Legitimationsstränge, der demokratischen Legitimationskette. Irgendwann jedoch stößt der durchaus effektive Mix aus technischer Politik und juridifizierter Konstitutionalisierung an die Schranken seines eigenen verfassungsrechtlichen Bauplans. Dann passiert, was der Technik in aller Regel nicht passiert, dass sie nicht funktioniert und die Kontrolle über das Kaiserreich, die arabischen Massen, das Flugzeug oder die Schweinegrippe verliert. Dann freilich mit Kaskaden von Nebenfolgen. Das letztere war ein Luhmann-Zitat. Mit fortschreitender Komplettierung des Konstitutionalisierungsprozesses tritt der inkrementalistische Funktionalismus, dessen Hauptakteure politische Eliten und juristische Experten sind, in einen immer schärferen Gegensatz zum gleichzeitig wachsenden emanzipatorischen Gehalt des europäischen Rechts. Und das ist meine These, dass technokratische Herrschaft, da sie sich als Herrschaft durch Recht und Herrschaft des Rechts in Europa vollziehen muss, das nur kann, wenn gleichzeitig der emanzipatorische Gehalt der von ihr beherrschten Rechtsordnung steigt. Und das ist dann die letztendliche Ursache der Legitimationskrise, in der wir inzwischen stecken oder auf die wir uns zumindest mit großer Geschwindigkeit zubewegen. Deshalb kann technisch neutralisierte Politik über Nacht nämlich in eine ernsthafte Legitimationskrise umschlagen. Es könnte dann mit der Union so schnell zu Ende gehen wie mit dem Herrn Mubarak, wurde doch auch der mächtige Belsazar noch in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht, wie es in einem berühmten Heine-Gedicht heißt. Bevor ich abschließend auf die gegenwärtige Krise komme, möchte ich wenigstens noch skizzieren, wie es zum Triumph technischer Politik und zur Verdrängung des politischen Europa kommen konnte. Meines Erachtens war schon der Anfang mit der Wirtschaftsverfassung der Sündenfall und er pflanzt sich, wie im Dogma der Erbsünde, im Prozess der immer engeren Union von Entwicklungsstufe zu Entwicklungsstufe fort. Die Evolution europäischen Verfassungsrechts lässt sich in 4 Stufen rekonstruieren. Auf Stufe 1 werden infolge der rechtlich ermöglichten funktionalen Ausdifferenzierung eines europäischen Wirtschaftssystems Recht und Wirtschaft zu einer Funktionsverfassung verkoppelt. Legitimation wird auf Output-Legitimation reduziert und damit von demokratischer Legitimation abgekoppelt. Die Wirtschaftsverfassung, eine deutsche Erfindung übrigens des Ordoliberalismus, die Wirtschaftsverfassung Europas, war von Anfang an hegemonial strukturiert und ist heute, das wird in der Weltwirtschafts- und Eurokrise der unmittelbaren Gegenwart auch öffentlich sichtbar, mehr denn je deutscher Großraum, der im Zentrum einen Aktiensturm entfacht, die Inflationsrate neurotisch flach hält und die Peripherie, in der die Banken des deutschen Hegemon und des französischen gewaltige Gewinne einfahren oder bis vor kurzem eingefahren haben, in eine Flaute unabsehbarer Deflation treibt. Gegen den Widerstand Frankreichs wurde 1957 die freie Marktwirtschaft im Artikel 2 der European Economic Community zur Grundentscheidung, um es mit Karl Schmitt zu sagen, der europäischen Verfassungsgeschichte. Damit hatte sich die von der US-Regierung massiv unterstützte und von Müller-Armack, einem fromm gewordenen Nazi, maßgeblich formulierte deutsche Position in den Vertragsverhandlungen gegen die stärker keynesianisch und etatistische Ausrichtung Frankreichs und der anderen Staaten der Gemeinschaft durchgesetzt. 1992 hat sich das Ganze in Maastricht wiederholt. Beide Positionen, die deutsche und die französische, hatten recht. Die Deutschen haben gesagt, wir machen den Euro erst, wenn wir ein halbwegs ausgewogene und gleiche Wirtschaftsverhältnisse überall in Europa haben. Die Franzosen haben gesagt, wir machen den Euro nur, wenn wir das gleichzeitig mit einer Wirtschaftsregierung machen, mit einer Finanzregierung, sodass wir diesen Ausgleich schaffen können und entsprechende Mittel haben, Vorsorgen haben gegen Krisen. Beide hatten recht, dann haben sie einen Kompromiss gemacht und das ist der klassische faule Kompromiss, weder das eine noch das andere, Euro ohne Regierung. Der Ordoliberalismus, der heute immer so etwas als rheinischer Kapitalismus verklärt wird, der Ordoliberalismus war seit den späten 20er Jahren ein konterrevolutionäres, um es trotzig zu sagen, ebenso gegen den Marxismus und die Sozialdemokratie wie gegen Keynes gerichtetes Projekt. Das Programm einer Wirtschaftsverfassung hatte der Ordoliberalismus freilich von der Linken übernommen oder wie Carlo Tuori schreibt, Ordoliberalism rather hijacked it. Am Ende des Ersten Weltkriegs war die Idee einer umfassenden Wirtschafts- und Sozialverfassung von Hugo Sinzheimer und seinen Schülern in Umlauf gebracht und zumindest teilweise durch Mitwirkung Sinzheimers der Weimarer Verfassung implementiert worden. Die ordoliberale Wirtschaftsverfassung war dann eine stark verwässerte Version der sozialistischen Ideen der Frankfurter Sinzheimer Schule, deren konterrevolutionäre Absicht darin bestand, den Sozialismus durch eine politisch geordnete liberale Marktwirtschaft zurückzudrängen, die dann unter dem ideologischen Label der sozialen Marktwirtschaft von Ludwig Erhard als Wunderwaffe des Nachkriegsbooms in Umlauf gebracht wurde, eben rheinischer Kapitalismus. Nun legte der Ordoliberalismus noch auf einen breiten Wettbewerb, deshalb die zentrale Stellung des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Union, legte der Ordoliberalismus noch auf einen breiten Wettbewerb Wert, der eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft durch eine sozial zumindest minimal abgefederte Marktwirtschaft gewährleisten sollte. So setzt der global denkende Chicagoer Neoliberalismus bereits ganz auf die marktbeherrschende Organisationsmacht weniger großer, weltweit operierender Konzerne, die weitgehend an die Stelle der Staatsmacht und ihrer Sozial- und Wohlfahrtspolitik treten sollen. Die allgemeine Wohlfahrt wird in Konsumentenwohlfahrt umdefiniert und in einem kühnen Schluss von Konsument auf Aktionär in steigenden oder sinkenden Aktienkursen direkt gemessen. Und da sich eine Comprehensive Doctrine um eine umfassende Episteme handelt, einen epistemischen Paradigmenwechsel, sehen wir auch im Fernsehen seit geraumer Zeit, etwa anderthalb Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, ständig die Börsennachrichten. Die Aktionärsgewinne wurden zum Maß aller Dinge. Das neoliberale Programm war der Globalisierung der Märkte, Wertsphären und Funktionssysteme, die seit den 1960er Jahren rasch an Fahrt gewann, weit besser angepasst als ihre keynesianischen, sozialdemokratischen oder gar realsozialistischen Konkurrenten, die noch auf den Verfassungsrahmen des nationalen Staats angewiesen blieben oder sich durch eine letzte Form autoritärer Imperiumsbildung der Weltgesellschaft zu verweigern suchten. Keynesianismus und die mit ihm fast ubiquitär gewordene Sozialdemokratie, Dahrendorf hat vom sozialdemokratischen Zeitalter gesprochen, das CDU und SPD gleichermaßen betraf. Richard Nixons Ausspruch ist berühmt, von 1971, glaube ich, We are all Keynesians. Dafür würde er heute als Kommunist bezeichnet werden von seiner eigenen Partei. Nun, Keynesianismus und die mit ihm fast ubiquitär gewordene Sozialdemokratie haben den sozialstaatlich eingebetteten Kapitalismus geschaffen, aber sie hatten, anders als die Neoliberalen, kein Programm für die Globalisierung, noch nicht einmal eins für Europa, sieht man einmal von Jacques Delors ab. Das ist nämlich das Problem gewesen, auch gerade der Sozialdemokratie. Und das ist gewissermaßen die historische Wahrheit des Neoliberalismus, dass der Neoliberalismus von Anfang an auf Globalisierung gesetzt hat. Während die Sozialdemokratie und der Keynesianismus immer auf den Nationalstaat gesetzt haben, trotz aller Reste internationalistischer Rhetorik, die es noch gab. Ja, und das funktionierte sozusagen zunächst nur im nationalstaatlichen Rahmen. Man kann es auch deutlich sehen, dass nur die einzige Partei in Deutschland, die für Europa wirklich stark sich engagiert hat, war eigentlich die CDU, ja, und nicht die SPD, die ganz nationalistisch operiert hat. Und die Vereinigten Staaten von Europa standen im CDU-Programm bis vor kurzem noch drin. Ja, jetzt sind sie rausgeflogen, aber gar nicht aus Gründen, dass das Programm geändert worden ist. Sie standen drin, sie waren das Programm der Bundeskanzler, ganz entschieden, aber mit der Durchsetzung des Ordoliberalismus 1957 und der Wirtschaftsverfassung war praktisch der Flügel, der für die politische Verfassung Europas war, abgemeldet. Ja, und der Rahmen war festgelegt dafür, dass die politische Verfassung im Staat bleiben muss. Und das ist der entscheidende Zug hier. Ich komme darauf jetzt sofort. Das Missing Link nämlich zwischen Ordo und Neoliberalismus ist die vom Staat abgelöste, im Sinne Ibsens technisch neutralisierte Wirtschaftsverfassung. Sie schließt eine politische Verfassung jenseits des Nationalstaats kategorial aus. Damit war der Europaflügel in der CDU, der politische Europaflügel, abgemeldet, obwohl er sehr stark war. Das Missing Link zwischen Ordo und Neoliberalismus ist die vom Staat abgelöste, technisch neutralisierte Wirtschaftsverfassung. Sie schließt eine politische Verfassung jenseits des Nationalstaats kategorial aus. Die politische Verfassung muss staatlich bleiben. Das ist der kategorische Imperativ der Ordo und Neoliberale, so verschieden sie sonst sein mögen, vereint. Mit der politischen Verfassung bleibt die politische Interventions- und Regulierungsmacht weitgehend auf den Nationalstaat beschränkt, während die vom Staat entkoppelte Wirtschaftsverfassung die Globalisierung der Konzern- und Bankenmacht stabilisiert. Die Macht der verstaatlichten politischen Verfassung über die Märkte verwandelt sich unter der Obhut der in Europa und darüber hinaus global GATT, WTO und so weiter entstaatlichten Wirtschaftsverfassung in Ohnmacht zurück, und die State-Embedded Markets des keynesianischen Zeitalters werden Market-Embedded States, wie Streeck und Scharf es immer wieder formuliert haben. Und man muss es nur so formulieren, um sich die Dramatik der Situation vor Augen zu führen. Der Staat blieb sozusagen auf diesem Kontrollniveau im Nationalstaat hängen. Solange die Markets State-Embedded waren, war die Macht gewissermaßen der Konzerne und des Kapitals gleichgewichtig. Und dann blieb die Staatsverfassung im Staat zurück und die Globalisierung begann und die Macht der transnationalen Organisationen und Unternehmen wuchs immer weiter. Ja? Also das heißt, damit kommt es zu einem vollständigen Ungleichgewicht und zur Umkehrung der Verhältnisse. Aus State-Embedded Markets werden Market-Embedded States.
Die Legitimationskrise der Europäischen Union und ihre Ursachen. Das ist das heutige Thema im D-Radio-Wissen-Hörsaal. Es referiert der Flensburger Sozialwissenschaftler Hauke Brunkhorst. Und gleich geht es weiter mit der zweiten Hälfte.
D-Radio-Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
In der europäischen Rechtsprechung markiert die Cassis de Dijon-Entscheidung des EuGH von 1979 die Wende zur einseitigen Dominanz der vier ökonomischen Freiheiten. Menendez und Fossum sprechen treffend von einer Emanzipation der ökonomischen Freiheiten vom nationalen Verfassungsrecht. Ähnlich immer wieder Fritz Scharp. Aber schon Mit der Grundentscheidung der Wirtschaftsverfassung war der Weg in einen europäischen Sozialstaat, ohne den das demokratische Projekt einer politischen Verfassung unvollendet bleiben muss, wirksam blockiert. Wie Ibsen richtig gesehen hat und Majoni und Moravcik sind ihm darin gefolgt, braucht es für eine Wirtschaftsverfassung nur einer technokratischen Funktionselite, die sie verwaltet, aber eben keiner demokratischen Bürgergesellschaft. Die soziale Evolution ging dann aber Zug um Zug darüber hinaus, indem sie den emanzipatorischen Gehalt europäischen Rechts mit jedem Integrationsschritt, der folgte, stärkte. Dabei wurde jedoch die Hegemonie der technokratisch-expertokratischen Regimeform zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Frage gestellt. Auf allen Entwicklungsstufen wurde das Politische, wurde die Politik der Demokratie erfolgreich verdrängt und in den Nationalstaat, der immer weniger zu entscheiden hatte, zurückgedrängt. Erst kam auf Stufe 2 seit den frühen 60er Jahren, lange vor den Pässen, die rechtsstaatliche, privatautonome Konstitution einer europäischen Bürgergesellschaft. Technisch gesprochen handelt es sich um die strukturelle Kopplung von Recht und Recht oder genauer von Recht und Rechten durch gerichtlich erzeugtes und fortgebildetes Recht. Die Evolution der Rechtsstaatsverfassung Europas reagiert auf die beginnende Europäisierung des Rechtssystems. Mit rasant wachsendem Normbedarf wuchs die Zahl der Konflikte und die Gerichte haben daraus die Rechtsstaatsverfassung Europas gemacht. Das Europäische Gericht, in dem es die Weichen gestellt hat, und die vielen nationalen Gerichte, die 1000 Fälle des Typs Hauptzollamt Bielefeld oder Westfalen-Lippe oder was immer versus Molkereibetrieb Sennestadt oder was immer zu entscheiden hatten. Dadurch wurde der emanzipatorische Gehalt des Europarechts, nämlich die Privatautonomie, zwar gesteigert, ein Freiheitsgewinn, insbesondere für jeden spürbar in der Bewegungsfreiheit, aber nur um den Preis der zurückbleibenden politischen Autonomie, die durch die wachsende Macht technokratischer Exekutivpolitik kompensiert wurde. Dass dadurch durch die wachsende Macht technokratischer Exekutivpolitik und des Europarats, der von Schmidt und Giscard ja wiederbelebt wurde, das muss man sich immer klar vor Augen führen. Schmidt in einer Situation des Nationalstaats, in der nicht nur die politische Theorie plötzlich von Handlungsunfähigkeit sprach, sondern auch die Politiker selber dieses Gespür hatten. Ich erinnere mich noch an die Fernsehbilder von Schmidt, der erst strahlend lächelnd Kanzler wurde oder strahlend lachend Kanzler wurde und dann wurden die Mundwinkel, gingen immer weiter runter, ja, und war nicht mehr hochzukriegen. Es war förmlich zu spüren, die Handlungsunfähigkeit. Und dann kam die Idee, wir können das über Europa machen. Dafür ist ja die Exekutive auch da, dass sie gestalten soll, dass sie Handlungsfähigkeit hat, ja. Und wir können das über Europa machen. Und Giscard und Schmidt haben in Fireside Chat Community gegründet, ja, den Europarat wiederbelebt und darüber dann Riesensachen gemacht, nicht bis zum Euro. Ja, also gewaltige Reformprojekte und damit Handlungsfähigkeit auch wiedergewonnen. Und damit die Macht natürlich der Exekutivapparate durch transnationale Vereinigung entsprechend gestärkt. Das dadurch immer offensichtlicher werdende Demokratieproblem der Union wurde dann durch die Evolution der politischen Verfassung Europas seit Einführung des allgemeinen und direkten Wahlrechts zum Europäischen Parlament 1979 gelöst. Das ist dann Stufe 3, die durch strukturelle Kopplung von Recht und Politik erklommen wird. Die Parlamentarisierung Europas ist die Antwort der Demokratie auf die Ausdifferenzierung des europäischen politischen Systems in den 1970er und 80er Jahren. Das formelle Demokratiedefizit wird seitdem durch die stetig wachsende informelle Macht eines Working und Law Shaping Parliaments nach dem Modell des US-Kongresses, es gibt eine schöne Studie von Philipp Dann dazu, und die Einführung des parlamentarischen, des formellen parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens im Lissabon-Vertrag weitgehend behoben. Ein formelles Demokratiedefizit gibt es kaum noch. Europa hat heute eine politische Verfassung. Die Verfassung ist demokratisch, aber keiner geht hin. Jeder schreibt das Gegenteil und auch das Bundesverfassungsgericht verweigert dem Europäischen Parlament trotzig und wider besseres Wissen seinen demokratischen Segen. Der emanzipatorische Anspruch der politischen Verfassung, die demokratische Selbstbestimmung der europäischen Bürgerschaft zu gewährleisten, wird nämlich vom techno- und expertokratischen Inkrementalismus noch in der Stunde seiner Geburt, wenn nicht vernichtet, so doch zur Latenz verurteilt. Die strukturelle Kopplung von Politik und Recht stabilisiert nicht nur die demokratischen Institutionen, also das Parlament, sondern auch den außerparlamentarischen Machtzuwachs der europäisch vereinigten Exekutiven. Das ist ihre Funktion, aber nicht ihre normative Bestimmung. Die Erfüllung der Funktion unterläuft damit die normative Bestimmung der Demokratie. Schon seit geraumer Zeit lässt sich die Entstehung eines kollektiven Bonapartismus, Habermas spricht heute mit Colin Crouch, Stefan Oeter und Philipp Dann von postdemokratischem Exekutivföderalismus in der rechtlich kaum gebundenen, dafür aber umso mächtigeren Gestalt des Europäischen Rats und einer Vielzahl rein exekutiver Sonderregimes beobachten, die Europa seit Euratom wie ein länger werdender Schatten begleiten. Das ist beim Parlament selbst nicht anders. Obwohl das Parlament formell, alle Kommissionen sind öffentlich, ja, mehr Öffentlichkeit als alle nationalen Parlamente, aber das nimmt niemand wahr, ja, das ist ja das Problem. Das ist beim Parlament selbst nicht anders. Auch die wachsende Parlamentsmacht blüht nur im Verborgenen. Der Preis für seinen Machtzuwachs besteht in seiner öffentlichen Delegitimierung. Der Abgrund zwischen wachsender parlamentarischer Gesetzgebungsmacht und gemessen an der öffentlichen Erkennbarkeit der Alternativen, die zur Wahl stehen, sinkender demokratischer Legitimation wird von Wahl zu Wahl größer. Da nützt auch die Erfindung schöner neuer Namen, deren Liste von der nicht zufällig auf Lorenzetti gereimten guten Regierung, Good Governance über deliberative und auditive Demokratie bis hin zu rätedemokratischen Komitologie reicht. Nichts, wenn man damit ohnehin nur Good Governance without democratic government, inklusive Deliberation, ohne egalitäre Dezision. Bei der deliberativen Demokratie gehört natürlich beides zusammen, Deliberation und Dezision. Aber was heute passiert, gerade im trans- und internationalen Kontext, ist, dass die Deliberation von der Dezision abgekoppelt wird und dann haben wir in der Tat die schon in den 70er Jahren an Habermas kritisierte Diktatur des Sitzfleisches oder noch einfacher derjenigen, die gut reden können. Anhörung ohne Partizipation oder wie einst in der Sowjetunion bei der Komitologie Rätedemokratie ohne Volk. Kein Wunder, dass die Bürger, wenn sie in Referenden einmal selbst die Wahl haben, den Verfassungsvertrag ablehnen und den Lissabonner Vertrag erst in einem zweiten, für die Demokratie demütigenden Wahlgang, der den ihren mit Zuckerbrot und Peitsche aufgenötigt wurde, akzeptieren. An der sozialstaatlichen Verwirklichung der Demokratie scheiden sich wie im Nationalstaat des 19. und 20. Jahrhunderts die Geister. Europas Demokratie bleibt mit dem Ausdruck von Susan Marx Low Intense Democracy, ganz nach dem Geschmack der Hauptaktionäre, der großen Banken und ihrer smarten Chefökonomen. Die Stelle der Antinomie von subjektiven Rechten und Demokratie, die die zweite Stufe gekennzeichnet hatte, tritt auf der Stufe der politischen Verfassung eine neue Antinomie, die Antinomie von postöffentlichem Parlamentarismus und demokratischer Öffentlichkeit. In diesem und nur in diesem freilich entscheidenden Punkt können die Parlamente in Paris, Brüssel, Berlin und Madrid heute noch mehr demokratische Legitimation für sich verbuchen als das Parlament in Straßburg. Aber die in Italien und Griechenland schon nicht mehr. Fragt sich nur, ob die bis heute latent gehaltene Legitimationskrise der Union auch dann noch latent gehalten werden kann, wenn die Finanzwirtschaft zusammenbricht, die politische Krise des Euro manifest wird und die Union auf die technokratisch knapp gehaltene Ressource Solidarität zurückgreifen muss, um fortzubestehen. alles, was wir derzeit erleben, spricht dagegen. Und wenn Sie mir noch 5 Minuten lassen, gehe ich auf diese Krisenphänomene noch kurz ein. Die Wirtschafts-, Finanz- und Eurokrise macht die symptomatische Wahrheit Europas jedermann sichtbar. Die auf Integration, Solidarität und Demokratie ausgestellten Schecks der politisch herrschenden Klasse sind nur noch durch technische Output-Legitimation gedeckt. Werden sie in der demokratischen Münze der Input-Legitimation eingefordert, müssen sie mit einem lauten Knall platzen. Das würde wenigstens dem so lange erfolgreichen Bypassing und Silencing der öffentlichen Meinung ein plötzliches, unsanftes, aber auch befreiendes Ende bereiten. Und dann könnte Europas Parlament vielleicht doch noch einmal die Funktion erfüllen, die Marx einst den nationalen Parlamenten, die der Vereinigung globaler Konzern- und Exekutivmacht heute hilflos gegenüberstehend zugedacht hatte, als er das parlamentarische Regime das Regime der Unruhe nannte. Ich zitiere Marx aus dem 18. Primär: Das Regime der Unruhe, das nach dem Ausdrucke eines ihrer Redner im Kampf und durch den Kampf lebt, das von der Diskussion lebt, das jedes Interesse, jede gesellschaftliche Einrichtung in allgemeine Gedanken verwandelt, indem der Rednerkampf auf der Tribüne den Kampf der Pressbengel hervorruft, der debattierende Club im Parlament sich notwendig durch debattierende Clubs in den Salons und in den Kneipen ergänzt, die Repräsentanten, die beständig an die Volksmeinung appellieren, die Volksmeinung berechtigen, in Petitionen ihre wirkliche Meinung zu sagen. Das parlamentarische Regime überlässt alles der Entscheidung der Majorität. Wie sollten die großen Majoritäten jenseits des Parlaments nicht entscheiden wollen? Wenn ihr auf dem Gipfel des Staates die Geige streicht, was anderes erwarten, als dass die drunten tanzen? Und ob es nun das Parlament ist, Parlamentsverbünde oder neue Formen direkter Demokratie, wie sie ja schon in den Verträgen drin sind, ja, mit dem Initiativrecht, das sind zweite Fragen. Nun aber scheint die Eurokrise Europa bei Strafe des Untergangs zu nötigen, zu einer wirklichen Demokratie, und das heißt eben auch Umverteilungsgemeinschaft, zu mutieren. Wir stehen an der Schwelle zu Stufe 4 der Konstitutionalisierung Europas, der strukturellen Kopplung des Rechts mit den Sozial-, Wohlfahrts- und Bildungssystemen, die der beginnenden Europäisierung dieser Systeme, siehe Antidiskriminierungsnorm Bologna, allmählich nachwächst und seit 2008 von der Weltwirtschafts- und Finanzkrise abrupt erzwungen wird. Die Krise, der große Vereinfacher, hat den Staat noch einmal als starken Retter erscheinen lassen, um ihn schon im nächsten Augenblick im letzten Hemd stehen zu lassen. Noch so ein Sieg und wir sind verloren, betitelt Wolfgang Streeck einen seiner letzten Aufsätze im Leviathan. Um es in der einfachen Sprache der Krise zu sagen: Der mächtige und reiche nationale Wohlfahrtsstaat westlicher Hemisphäre hatte grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mit der marktwirtschaftlich und offensichtlich auch planwirtschaftlich unaufhebbaren Krisentendenz des Kapitals fertig zu werden. Er kann Milliarden in die Wirtschaft pumpen, und davon hatte er bis vor kurzem mehr als jeder andere Global Economic Player. Oder er kann statt dem Kapital mit dem Zuckerbrot seiner fast endlosen Kreditwürdigkeit zu winken, zur Peitsche des Gesetzes greifen und kostenfrei in die Wirtschaft intervenieren oder relativ kostenfrei in die Wirtschaft intervenieren. Er kann die Geldströme regulieren, abschöpfen, umlenken. Er kann Banken zerstückeln, verstaatlichen, an eine enge Kette aus Gesetz und Verordnung legen. Er kann das Regime des Kapitals dem Regime der Staatsmacht unterwerfen. Er kann dem systemisch selbstsüchtigen Kapital, das hat nichts mit Greed übrigens zu tun, also mit individueller Gier, die ist vollkommen unwichtig. Er kann dem systemisch selbstsüchtigen Kapital das allgemeine Interesse aufnötigen, aber nur, wenn der Staat die Wahl hat, zu zahlen oder zu zerstückeln. Genau diese Wahl hat und hatte er in der gegenwärtig anhaltenden Krise nicht mehr. regulieren, zerstückeln, verstaatlichen, anreizen, anketten, abschöpfen, geht in den Größendimensionen einer funktional differenzierten und systemisch geschlossenen Weltwirtschaft nur noch durch kontinental und global koordiniertes, kooperatives Handeln. Man kann das ja in den Harakiri-Sprüngen von Sarkozy sehen, der jetzt plötzlich im Alleingang diese Finanztransaktionssteuer einführen will, um irgendwie im Wahlkampf noch einen Punkt zu machen. Ohne Alternativen aber kann man nicht planmäßig handeln. Die den staatlichen Geldsegen lenkende und begleitende Peitsche des Gesetzes trifft das Kapital nicht mehr, sondern nur noch den Wind, der um die Erde fegt, so wie einst Xerxes in einer ähnlichen Zwickmühle das Meer auspeitschen ließ. Es hat ihm so wenig genützt wie dem Präsidenten Obama oder der Kanzlerin Merkel, das leere, weil institutionell folgenlose Gerede von globaler Regulierung. Warum ist der Neoliberalismus nicht tot? Fragt sich Colin Crouch in seinem letzten Buch. Vielleicht tatsächlich, wie Crouch meint, weil er, und das war das Wahrheitsmoment der Theorien Friedmans und der Chicago School, die Gunst der Stunde genutzt und eine so gewaltige globale Konzern- und Bankenmacht aufgebaut hat, wie sie in der Geschichte noch nie gesehen wurde. Während der Staat es nach 30 Jahren Neoliberalismus, in denen aus State-Embedded Markets Market-Embedded States wurden, verlernt hat, ohne die Krücken der Private-Public Partnerships und des New Public Management, ohne den Rat der Deutschen Bank, der City of London, der Wall Street-Giganten, ohne die Unsummen an Beratungsgeldern, die aus den Gewinnen der Versicherungsgesellschaften in die Taschen der Abgeordneten fließen, ohne die kleinen, schäbigen Kreditgeschenke und Upgradings, ohne die dauernde Finanzierung der Nachfrage durch private Überschuldung verarmter Mittelschichten, privater Keynesianismus nennt das Colin Crouch, ohne die Überschwemmung des Landes mit faulen Immobilienkrediten überhaupt noch gehen und handeln zu können. Ohne Citoyen verschwindet die Demokratie, hat heute Morgen Nida Rümelin gesagt. Was man aber verlernt hat, ist weg. Und jetzt ist das Geld auch noch weg. Wenn der Staat nicht mehr die Wahl hat zwischen Zuckerbrot und Peitsche, hat er keine Wahl mehr und muss zahlen. Er ist erpressbar geworden. Die Jungs von General Motors wissen das, fliegen mit ihren hochgerüsteten Privatjets nach Berlin, nehmen am Abend die Bundesregierung in Geiselhaft, setzen ihr die Pistole auf die Brust und sagen, wenn ihr nicht zahlt, seid ihr morgen tot. Natürlich haben sie gezahlt und immer wieder gezahlt und ihr letztes Geld dahin gegeben, wo es von ihnen verlangt wurde. Die Regierung konnte auch gar nichts anderes mehr tun. Die self-fulfilling prophecy von Maggie Thatcher ist wahr geworden. There is no alternative. Oder doch? Habermas und Böckenförde sind sich jedenfalls in diesem einen Punkt einig. Dass, ich zitiere Böckenförde, die jetzige Krise auch eine große Chance für Europa ist. Die bisherigen Vertragsregelungen, faktisch bereits überrollt, können nicht unverändert bleiben. Die verschiedenen Operationen müssen offen diskutiert werden, Optionen müssen offen diskutiert werden. Will man den Euro stabilisieren und stärken, muss man entschiedene Schritte hin zu einer politischen Union gehen. Das schließt Souveränitätsverzichte der Mitgliedstaaten und einen europäischen Finanzausgleich ein. Dasselbe Argument macht Habermas mit dem Hinweis auf Artikel 106 des Grundgesetzes. Weiter Böckenförde in der Zürcher Zeitung in dem Artikel über Not kennt kein Gebot. Will man die jetzige Krise zum Anlass nehmen, die Europäische Union über die Stabilisierung des Euro hinaus stärker und politisch handlungsfähig zu machen, muss endlich die Diskussion über das Ziel, die Finalität der europäischen Integration geführt und diese Finalität bei den Bürgerinnen und Bürgern Europas verankert werden. Die EU, und das war ja auch meine These hier in diesem Papier, darf nicht länger als technisch-pragmatisches Konstrukt ökonomischer Rationalität mit sich stets steigernder gouvernementaler Dominanz erscheinen. Vielmehr muss sie eine politische Ordnungsidee zum Ausdruck bringen, die auf die Völker Europas Bezug nimmt und sie als solche beteiligt. Und da ist eben die Frage doch, wo die Öffentlichkeit demokratischer ist. Dort, wo sie wirklich die Fronten aufeinanderprallen, wie in den Vereinigten Staaten heute, wo zumindest dadurch Alternativen und alternative Optionen sichtbar werden können und zur Wahl stehen können, oder dort, wo die Debatte von Gipfel zu Gipfel weggedrängt, unter den Tisch gekehrt, in dieser leeren Rede von Frau Merkel vor den Fernsehkameras und den leeren Talkshows erstickt wird. Es fragt sich, wo es in diesem Punkt demokratischer zugeht, in den USA oder bei uns. Dankeschön.
Es gibt also noch Hoffnung für die demokratische Zukunft Europas. Diese Ansicht ist zumindest Hauke Brunkhorst, der im heutigen Hörsaal über das Legitimationsdefizit der Europäischen Union gesprochen hat, das seiner Ansicht nach zurückzuführen ist auf die Dominanz technisch-pragmatischer Politik und die Ohnmacht der Staaten gegenüber dem Markt. Der Vortrag wurde am 1. Februar 2012 aufgezeichnet im Rahmen der Jahrestagung des Zentrums für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld, kurz ZIF. Die stand in diesem Jahr unter dem Titel »Hat Demokratie eine Zukunft?«
D-Radio Wissen. Hörsaal.